Der reichste Mann des Dorfes war stolz auf sich und auf seinen Reichtum. An einem Sommermorgen ritt er durch den Wald und plötzlich drang ein leiser Ton aus der Nähe an sein Ohr. Sein Pferd anhaltend lauschte er einen Augenblick. Da betete jemand. Er schaute sich um und entdeckte in einer schattigen Höhle einen alten, armen Mann des Dorfes, der ihn schon oft um ein Almosen anflehte. Er hörte, wie der Bettler Gott für das Brot und für einen Becher Wasser dankte. Das war diesem reichen Mann unverständlich. Noch nie kam er auf den Gedanken, er könnte Gott für seinen Reichtum danken. Schnell ritt er weiter, doch das Bild des betenden Mannes ließ ihn nicht mehr los. Auf einmal verdunkelte sich der Himmel, schwarze Wolken zogen sich zusammen und im Wald entstand eine unheimliche Stimmung. Ein bedrückendes Gefühl überkam ihn und es schien ihm, wie wenn sich ein kommendes Unheil ankündigen würde. Und plötzlich hörte er eine unheimliche Stimme, die deutlich zu ihm sagte: In dieser Nacht wird der reichste Mann des Dorfes sterben. Sofort wurde er kreidebleich und galoppierte wild nach Hause, wie wenn er dem Tod davonreiten wollte. Sofort ließ er den Arzt zu sich holen. Der konnte jedoch nichts feststellen, was auf einen nahenden Tod hinweisen könnte. Und in Erwartung des Todes verbrachte dieser reiche Mann die schrecklichste Nacht seines Lebens. Erst bei Sonnenaufgang beruhigte er sich langsam und die Farbe kehrte in sein Gesicht zurück. Im Laufe des Morgens hörte er, dass in dieser Nacht tatsächlich ein Mann gestorben war, der alte Bettler, den er tags zuvor im Wald antraf. Seine Frau war fröhlich über den Ausgang und sie meinte zu ihrem Mann: Ich hoffe nun, dass du einsiehst, dass jene geheimnisvolle Stimme nur eine Täuschung war. Ihre Unwahrheit hat sich erwiesen. Die Nacht ist vorbei, du lebst und bist quicklebendig. Ja klar, erwiderte er, aber jene Stimme hatte, glaube ich, doch recht. Heute Nacht ist der reichste Mann des Dorfes gestorben. Wer könnte das sein, fragte seine Frau. Wer ist hier reicher als wir? Er sagte, heute Nacht, als ich erwartete, jeden Moment sterben zu müssen, wurde mir klar, dass mir mein Reichtum gar nichts geben kann. Doch dieser Bettler, der bei Gott Zuflucht finden konnte und für alles dankbar war, er besaß den wahren Reichtum. So war der ärmste Mann des Dorfes in Wahrheit der reichste Mann. Reichtum und Erfolg sind nicht immer sichtbar. Oft ist gerade das, was von größter Bedeutung ist, für uns unsichtbar. Deshalb relativiert König Salomo mit seinem Weisheitsspruch den Reichtum, von dem wir uns so schnell blenden lassen. Lieber arm sein und den Herrn ernst nehmen, als reich sein und in ständiger Unruhe. Wenn du wählen könntest, würdest du lieber arm oder reich sein? Gib noch keine vorschnelle Antwort, denn falls du jetzt sagen würdest, du wolltest lieber arm sein, dann wirst du bestimmt zu den reichen Menschen gehören. Dann wirst du kaum eine Vorstellung von Armut haben. Die Schweiz gehört zu den reichsten Nationen der Welt. Selbst wenn wir, wenn du nicht viel Geld auf deinem Bankkonto hast und in dem Monat alles verbraucht ist, gehörst du immer noch zu den reichen Menschen. Ganz ehrlich gesagt, wir wollen doch lieber reich statt arm sein. Es ist doch schön, wenn man sich eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus leisten kann. Wir schätzen es, wenn wir schöne Reisen machen und ein Hobby pflegen können. Und je älter wir werden, desto wichtiger wird die Altersvorsorge. Und da sind wir in der Schweiz hervorragend versorgt. Sicher muss sich der eine oder andere etwas einschränken, aber es muss niemand Hunger haben oder auf der Straße übernachten. Wenn die Rente und das Ersparte nicht mehr reichen, bekommen wir Ergänzungsleistungen. Ich denke, dass wir uns dessen viel zu wenig bewusst sind, wie privilegiert wir eigentlich leben. Und wenn wir von Armut sprechen, sprechen wir meistens davon, dass wir keine Ferien in Amerika machen können. Aber nicht, dass wir schauen müssen, was wir morgen essen werden. Wenn nun Salomo uns diesen Spruch vorhält, kann das schon einige Fragen aufwerfen. Lieber arm sein und den Herrn ernst nehmen, als reich sein in ständiger Unruhe. Das sagt übrigens ein Mann, der heute zu den reichsten Männern der Welt gehören würde. Ich wüsste nicht, dass Salomo in seinem Leben nur annähernd persönlich mit Armut konfrontiert gewesen war. Er war sehr reich. Er wuchs in einem Palast auf und Gott versprach ihm, dass er ihn unglaublich reich machen werde. Das war am Anfang seiner Regierungszeit. Er wünschte sich weder Reichtum noch ein langes Leben. Gott sagte, du kannst dir was wünschen und ich erfülle dir das. Ich drehe das jetzt nochmal um, weil von vorne habe ich nur eine Kerze gesehen. Du kannst dir was wünschen und ich erfülle dir dann diesen Wunsch. Und nun wünschte sich Salomo nicht Reichtum und ein langes Leben. Angesichts der großen Verantwortung und schwierigen Aufgabe als König wünschte er, schenke mir ein Herz, das auf deine Weisung hört, damit ich dein Volk leiten und gerechtes Urteil sprechen kann. Wie kann ich sonst dieses große Volk regieren? Und Gott sagte, er wird ihm diesen Wunsch erfüllen. Und die Weisheit Salomos hat seine Spuren bis in unsere Zeit hineingefunden. Wenn ein Richter ein gutes Urteil fällt, dann sagen wir, das war ein salomonisches Urteil. Also seine Weisheit hat bis in unsere Sprüche, in unsere Wortbilder hineingefunden. Aber Gott erfüllte Salomo nicht nur diesen Wunsch, sondern er wollte ihm auch noch das schenken, was er sich gar nicht gewünscht hat. Er sagte ihm, auch das, worum du mich nicht gebeten hast, will ich dir geben. Ich werde dir Reichtum und hohes Ansehen schenken, sodass zu deinen Lebzeiten kein König sich darin mit dir messen kann. Und so wurde Salomo unvorstellbar reich. Heute vermutlich würde er als der reichste Mann der Erde gelten. In 1. Könige, Kapitel 10, ab Vers 14, bekommen wir einen kleinen Einblick in seinen Reichtum. Wer das nachlesen will, kann das natürlich gerne nachlesen. Wenn Gott Salomo so reich werden ließ, dann kann Reichtum nicht grundsätzlich etwas Schlechtes oder Verwerfliches sein. Wer reich ist, der muss also kein schlechtes Gewissen haben. Das ist ja heute oft so, dass man gegenüber Reichen, egal wie sie zu ihrem Reichtum gekommen sind, schon grundsätzlich misstrauisch ist. Aber Reichtum hat an sich nicht einfach a priori etwas Anrüchiges. Niemand, der reich ist, muss sich einfach schämen, weil er reich ist. Es ist auch nicht so, dass jemand, der Jesus treu nachfolgt, seinen Besitz an christliche und humanitäre Werke verschenken muss und dann in Armut weiterleben sollte. Ich denke manchmal, dass wir das von Reichen erwarten, was sie alles tun müssen. Und wir haben doch unsere Sicherheiten auch auf unseren Konten, aber wir zeigen immer auf die anderen, die noch reicher sind als wir. Das ist keine gesunde Haltung. Reichtum wird nicht von Grund auf als etwas grundsätzlich Verwerfliches angesehen. Wichtig ist nicht, wie reich ich bin, sondern was ich mit meinem Reichtum mache. Das ist das Entscheidende. Der Apostel Paulus gab seinem Mitarbeiter Timotheus eine Anweisung, was er die reichen Christen lehren sollte. Schärfe denen ein, denen, die es in der Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Sie sollen sich also nicht auf ihren Reichtum verlassen, sondern Gott vertrauen. Oder wie es Jesus in der Bergpredigt sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Und das gilt für uns, ob wir reich oder arm sind, ob wir ein großes Vermögen haben oder ein kleines. Man kann auch ein kleines Vermögen haben und sich um das Reich Gottes überhaupt nicht kümmern. Man kann ein großes Vermögen haben und sich um das Reich Gottes kümmern. Die Reichen sollen sich von der Sicherheit, die ihnen der Reichtum beschert, nicht täuschen lassen. Es soll nicht in erster Linie ihr Ziel sein, um jeden Preis noch reicher zu werden. Sie sollen sich um das Reich Gottes kümmern. Sie sollen ein Leben führen, das Gott gefällt. Ihren Reichtum sollen sie sinnvoll investieren und Gutes tun. Wie Paulus weiter schreibt, ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Leider gibt es Leute, die behaupten, wer von Gott gesegnet sei, werde automatisch reich werden. Die Voraussetzung sei, fest daran zu glauben, dass Gott das tatsächlich will. Und wer nicht genug stark glaubt, der würde dann halt nicht reich werden. Das Problem ist also der Unglaube. Das ist ein riesengroßer Irrtum. Wer das behauptet, der kennt den Inhalt der Bibel überhaupt nicht. Der hat vielleicht einige Sachen rausgepickt, die dann in das Konzept passen, das ihm gefällt. Aber es ist nicht möglich. Wenn das nämlich so wäre, dann hätte Salomo diesen Gegensatz nicht formuliert. Lieber arm sein und den Herrn ernst nehmen als reich sein und in ständiger Unruhe. Eines ist klar, sind wir ehrlich mit uns selber, dann sind wir froh, wenn wir so reich sind, dass wir nicht jeden Franken, den wir ausgeben, zuerst 10-mal umdrehen müssen und überlegen, ob wir es hinausgeben können oder nicht. Ob ich jetzt noch etwas trinken kann im Restaurant oder ob ich es lieber bleiben lasse. Wir sind froh, wenn wir das können. Können nicht alle, aber wenn wir es können, sind wir froh, wenn wir ganz ehrlich sind. Die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob wir lieber gottlos oder versöhnt sind. Auch da ist unsere Entscheidung vermutlich eindeutig. Wenn es möglich ist, wollen wir mit Gott versöhnt sein, denn wir wollen nach unserem Tod im Himmel ankommen. Und deshalb ist für uns Christen nicht die Gesundheit und auch nicht der Reichtum das Wichtigste im Leben, sondern die Beziehung zum Schöpfer. Nicht Hauptsache gesund oder Hauptsache reich, sondern Hauptsache versöhnt. Deshalb macht Salomo diesen starken Gegensatz, lieber arm sein und den Herrn ernst nehmen. Denn was nützt uns der ganze Reichtum, wenn wir gottlos leben, ohne Gott? Jesus sagt es einmal so, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Und was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Nichts. Gar nichts. Für das, was schlussendlich wichtig für unser Leben ist, dafür können wir nichts tun. Wir können uns das ewige Leben nicht erkaufen, auch wenn das Menschen immer wieder versuchen. Man kann auch gute Werke tun, spenden mit der Hoffnung, dass man dann bei Gott als guten Menschen durchkommt. Und früher hielten sich die reichen Leute Priester, die sie dafür bezahlten, dass sie an ihrer Stelle die religiösen Pflichten erledigten. Und falls es einen Gott gibt, hätten sie so ihre Schuldigkeit getan. Sie haben ja einen Priester bezahlt, der das macht. Doch das funktioniert nicht so. Wir können unsere Beziehung zum Schöpfer nicht einfach delegieren. Jede Frau und jeder Mann muss das selber regeln. Jede und jeder muss für sich selbst entscheiden, ob sie oder ob er die Versöhnung, die uns Gott anbietet, annehmen will. Und übrigens ist die Versöhnung mit dem Schöpfer die Kernbotschaft des Evangeliums. Der Apostel Paulus beschreibt seine Mission so: Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Hast du diese Versöhnung angenommen? Das ist viel wichtiger als die Börsenkurse morgen. Egal, ob du viel oder wenig Geld hast, egal, ob du glücklich oder traurig bist, egal, ob du erfolgreich oder erfolglos bist, das Wichtigste im Leben ist die Versöhnung mit dem Schöpfer. Denn die Versöhnung, in der Versöhnung finden wir den wahren Reichtum. Und es ist nicht so, wie das viele Menschen glauben, dass das Evangelium etwas für die sind, die im Leben nichts haben. Die können ja dann noch ein bisschen glauben, das hilft dann denen, so ein bisschen Perspektive zu gewinnen im Leben. Aber die erfolgreich sind und denen es gut geht, die brauchen das doch nicht. Doch, die brauchen es auch. Beim Evangelium geht es nicht um irgend so eine Nebensächlichkeit, sondern es geht um viel Wichtigeres. Es geht um die Versöhnung mit dem Schöpfer und die hast du nötig, ob du glücklich oder unglücklich bist. Wir meinen immer, das Evangelium sei für die Unglücklichen. Nein, es ist auch für die Glücklichen. Denn selbst wenn du glücklich bist, brauchst du Jesus, du brauchst die Versöhnung mit Gott. Und damit diese Versöhnung möglich ist, starb Jesus am Kreuz und bezahlte damit für unsere Schuld. Und wenn du dich mit Gott versöhnen willst, dann ist es wichtig, dass du verstehst, wer Jesus ist und was er für dich getan hat. Du musst begreifen, dass Jesus viel mehr ist als eine religiöse Figur, in die jeder hineininterpretieren kann, was er will. Bei einem ist er ein Sozialreformer, beim anderen ein guter Mensch. Jesus ist eine Projektionsfläche für vieles, aber Jesus ist der Sohn Gottes. Wir dürfen aus Jesus nicht eine religiöse Figur machen, in der jeder hineindenkt, was er schön findet, sondern Jesus ist Jesus und er ist der Sohn Gottes und da können wir hineindenken, was wir wollen. Er wird sich nicht ändern. Er wird der Sohn Gottes bleiben. Und deshalb ist der erste Schritt zur Versöhnung die Anerkennung von Jesus. So schreibt Paulus, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten erweckt hat, wirst du gerettet werden. Rettung ist gleichbedeutend mit der Versöhnung, denn wer mit Gott versöhnt ist, der wird gerettet. Und wenn du verstanden hast, wer Jesus ist, dann kannst du dich in einem schlichten Gebet an Gott wenden. Wie Paulus weiter erklärt, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, macht keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn. Alle stehen schlussendlich vor demselben Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Alle haben denselben Herrn. Und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das könntest du übrigens heute tun, wenn du es noch nicht getan hast. Was nun Salomo sagt, das scheint uns zunächst etwas suspekt. Lieber arm und den Herrn ernst nehmen als reich sein und in ständiger Unruhe. Ich weiß, wenn wir manchmal so Bibelverse lesen, nur weil sie in der Bibel stehen, denken wir, auch cool, oder? Aber wenn wir darüber nachdenken, denken wir, komisch. Wir verbinden Reichtum nicht mit ständiger Unruhe, sondern im Gegenteil, mit Ruhe und Sicherheit. Stellt ihr vor, ihr geht auf Pension und ihr wisst nicht, mit was für Geld ihr dann leben werdet. Da gibt das Geld Ruhe. Der große Traum vieler Menschen ist, im Lotto den Jackpot zu knacken. Denn das würde ihnen etwas Gelasseneres und ein etwas gelassenes und ruhigeres Leben bescheren, denken sie. Die einen schaffen es und andere stehen einige Jahre später schlechter als zuvor. Es gibt einige Beispiele, könnt ihr im Internet selber schauen. Ich habe mal eines rausgenommen. Ein bekannter Fall war der arbeitslose Lothar, hat man ihm gesagt, aus Hannover. Im Jahr 1994 gewann der Mann umgerechnet 2 Millionen Euro. Und er begann alles zu verprassen. Er investierte in teure Autos, Frauenpartys und vor allem in Alkohol. Und dieser Lebensstil führte erst in die Pleite und nach 5 Jahren in den Tod. Es ist also nicht so leicht, wenn man viel Geld zur Verfügung hat. Es gibt da ganz verschiedene Geschichten. Die einen schaffen es, die anderen schaffen es nicht. Stehen nachher Blöder dran. Unruhe kann auch in ein Leben kommen, wenn man zu den reichsten Menschen gehört. Meistens besitzen diese Leute mehrere Villen, mehrere Eigentumswohnungen, Autos, Yachten und so weiter. Und vor lauter Besitztümer fühlen sich die Leute nirgends mehr so richtig zu Hause. Sie haben zwar designte Wohnungen, designte Häuser, sie haben Innenarchitekte angestellt, aber wenn sie dann in so ein Haus kommen, dann fühlen sie sich nicht zu Hause, sondern wie in einer Ausstellung. Und sie können ihren Reichtum gar nicht genießen, weil sie gar nicht überall gleichzeitig sein können. Sie können nicht alles nutzen, was sie haben. Wenn Sie in der Tiefgarage 20 Autos haben, dann müssen Sie jedes Mal, wenn Sie wegfahren, überlegen, nehme ich den Ferrari, den Rolls-Royce, den Porsche, den Maserati oder soll ich doch den Smart nehmen, weil ich mit dem besser parken kann? Eigentlich würde er gern mit allen Autos fahren, aber das geht nicht. Er muss, schlussendlich kann er nur mit einem Auto fahren. So kann Reichtum das Leben unruhig machen. Aber Salomo meinte bestimmt nicht diese Unruhe. Er meinte vielmehr, wer seinen Reichtum aufgrund von Lug und Trug erworben hat, wer mit seinem Reichtum Menschen unterdrückt und ausbeutet, der wird damit nicht glücklich werden. Er wird mit einem latenten Schuldgefühl leben. Oder Schuldgefühl ist vielleicht zu schwach gesagt. Er wird mit einer Schuld leben. Nicht nur ein Gefühl. Und deshalb warnt Paulus die Christen, wenn sie um jeden Preis reich werden wollen, wenn das ihr höchstes Ziel wird, warnt er sie so. Wer darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Wer darauf aus ist, um jeden Preis reich zu werden, der wird sich vermutlich in schwierige Situationen bringen. Er wird sich vermutlich in krumme Geschäfte einladen, wenn das höchste Ziel ist, immer reicher zu werden. Paulus meint, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Salomo will mit diesem Spruch sagen, dass wir in jedem Fall eine kompromisslose Entscheidung treffen sollen. Wenn der Reichtum mich dazu bringen würde, Gott zu verleumden und gegen ihn zu handeln, Dinge zu tun, die ihm nicht gefallen, dann soll ich mich um keinen Preis für den Reichtum, sondern für Gott entscheiden. Dann soll ich um jeden Preis um einen Gewinn denn die Aussicht ist verzichten. Und das kann ich euch sagen, das können manchmal große Beträge sein, 100.000, 200.000 Franken. Kompromisslos für ein gutes Gewissen. Kompromisslos für die Beziehung zum Schöpfer und seinem Sohn Jesus Christus. Wenn ich zwischen Reichtum und Gott entscheiden müsste, dann sollte ich kompromisslos für die Beziehung zu Gott mich entscheiden. Im Hebräer steht, lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen, gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt, denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Der wahre Reichtum im Leben ist eben nicht sichtbar, aber wir finden ihn bei Gott. Paulus sagt, ein Leben in Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn, vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Lieber arm sein und den Herrn ernst nehmen als reich sein in ständiger Unruhe. Salomo sagt in seinem Spruch nichts gegen Reichtum. Er sagt nicht, es ist besser arm statt reich zu sein. Wie sollte er auch? Er war damals der reichste Mann auf Erden. Wenn du reich bist, musst du diesen Saal nicht mit einem schlechten Gewissen verlassen, außer du bist auf unehrliche Weise zu deinem Vermögen gekommen oder du beutest aktiv Menschen aus. Salomo will uns zeigen, dass wir uns nicht vom Geld blenden lassen und dann erschrecken, wenn wir am Ende realisieren, dass das letzte Hemd eben keine Taschen hat. Salomo formuliert noch andere Sprüche, die in selbe Richtung gehen. Besser wenig mit Gerechtigkeit als viel Einkommen mit Unrecht oder besser ein trockener Bissen mit Frieden als ein Haus voll Geschlachtetem mit Streit. Ich glaube, das ist sogar der Taufvers von Lilian. Warum sie den gewählt haben, keine Ahnung, aber fand auch ein bisschen speziell der Taufvers, aber genau. Übrigens ist das auch die Haltung von Jesus. In vorbildlicher Weise hat er das vorgelebt. Aus Liebe zu uns verließ er den Reichtum bei seinem Vater. Ihm war es wichtig, das zu tun, was sein Vater wünschte. Paulus sagt das so, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war. Und nun, Jesus war wirklich reich. Also dieser Reichtum hebt sich ja von allem Reichtum ab, den wir auf dieser Welt je erlangen können. Der reichste Mann hat nicht diesen Reichtum, den Jesus bei seinem Vater gehabt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Finde ich einen der schönsten Weihnachtsverse. Das feiern wir an Weihnachten. Jesus kam in unsere Welt. Er wurde als Kind armer Leute geboren und er machte uns durch sein Leben und sein Sterben unglaublich reich. Niemand von uns möchte arm werden. Aber ich hoffe, dass wir Geld und Reichtum nicht höher werten als das, was wir in Jesus Christus geschenkt bekommen haben. Ich hoffe, dass es uns gelingt, wo es nötig ist, uns kompromisslos für unseren Gott zu entscheiden, selbst wenn es uns Tausende von Franken kostet. Denn der wahre Reichtum finden wir nur bei Gott. Und wenn uns das gelingt, können wir das Leben nehmen, wie es kommt. Paulus hat es uns vorgemacht. Er sagt, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Er hat nicht gesagt, ich werde immer in Armut leben, selbst wenn ich einen Überfluss habe. Nein, er kann mit Überfluss leben und er kann mit wenig leben. Er nimmt das Leben, wie es kommt. Nur eines macht er nicht. Er wirkt Jesus nicht untreu. Leichter gesagt als getan. Aber gut, wenn wir es tun. Ich bete mit uns.